Wo befindest du dich eher? Ich bin loyal und korrupt.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 135.
Values. Weil Iris noch nicht von der AfD abgeschoben wurde, können wir euch gemeinsam zum Glück herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Couple Off. Herzlich
Hallo
willkommen.
Hallo zusammen. Na? Ich habe überlegt, ich könnte mich ja auch bewerben, dass ich noch hier in dem Land bleiben darf.
Ah, du meinst, das läuft mit Bewerbung. Das ist einfach die paar Millionen, das ist ja eine zweistellige Millionenzahl der Menschen.
Das wären richtig viele. Also ich denke, auch jeder kennt jemanden, der dann abgeschoben
wäre. Ja, ja.
Couple Off würde es nicht mehr geben.
Und ich würde mitkommen natürlich. Und dann müssten wir von wo auch immer wir hinziehen, aufnehmen.
Aber ich habe Qualitäten, die Faschisten mögen. Ich kann super schnell Betten machen. Ich bin richtig gut im Putzen. Ich bin mir auch nicht zu schade dafür, solche Dinge zu machen.
Das ist das einzig Schlimme, was ich gerade höre.
Ja, das
du wärst
dir
nicht zu schade dafür? Das sagst du gerade nur, ne?
Nee, ich putze ja immer bei uns zu Hause und alles.
Ja, und ich Faschist will das.
Nein, aber ich, wie soll ich das erklären? Pass auf. Ich habe sehr früh Kontakt mit solchen Menschen gehabt, weil zum Beispiel der Vater von meiner damaligen besten Freundin, der war ein Rechtsradikaler, der hat eine Reichsflagge zu Hause hängen gehabt.
Und warst du, das hast du mal erzählt, das war eine Freundschaft, die im Kindergarten oder so anfing, ne?
Ja, bis wir dann älter wurden und dann ist die Freundschaft auch daran zerbrochen, weil halt super viele Dinge uns widerfahren sind.
Ja.
Die halt so eine junge Freundschaft nicht so gut aushalten kann. Und bei ihr war es zum Beispiel, dass der Vater, der ach so tolle Werte für sich hatte, Dinge mit seiner Tochter gemacht hat, die er vielleicht hätte nicht machen sollen. Dieses Gedankengut dahinter, ich fand das so verstörend schon, als ich klein war. Der hat zum Beispiel immer mir zu verstehen gegeben, also dass ich ja nur zu Besuch bin, obwohl ich hier geboren bin, und dass ich ja was anzubieten haben müsste. Also so zum Beispiel irgendeine Dienstleistung. Also wie soll ich sagen?
Betten machen, putzen.
Na, wie so ein Nutztier halt. Mhm. Und da ging es nicht um Selbstverwirklichung und was kann man alles im Leben erreichen oder so, sondern ich hatte von klein auf sehr oft so Leute um mich herum, die mir klargemacht haben, ich soll froh sein und dankbar sein, dass ich überhaupt hier sein darf und geduldet werde. Es war eher so ein Dulden. Wenn du mit den Leuten zu tun hast, ey, ohne Scheiß, da ist Hopfen und Malz verloren. Das ist, die sind so auf dem falschen Weg.
Und es ist übrigens völlig bewusst, wie heikel das ist mit diesem Thema und dann auch noch ein bisschen scherzend einzusteigen in diese Podcast-Folge, aber es ist gerade dermaßen brisant und relevant und einige von euch haben uns auch Nachrichten geschickt, in denen sie gesagt haben, hey, das macht mir aber auch wirklich Angst, was da gerade passiert.
Ich denke, dass die Angst uns nicht lähmen darf.
Ja.
Man muss weiterhin kraftvoll sein und man braucht zwischendrin die Leichtigkeit. Das ist super wichtig. Man denkt immer, okay, jetzt muss gekämpft werden, aber du kannst nicht jeden Tag permanent kämpfen. Das geht nicht. Jeder, der schon mal eine sehr schwere Krise in seinem Leben durchgemacht hat, durch irgendeinen Schicksalsschlag oder durch eine Krankheit oder so, weiß, wovon ich spreche. Das geht nicht. Du brauchst Kraft. Du musst die irgendwo herholen.
Ja.
Und wir müssen sie uns herholen, indem man irgendwie versucht, noch einen klaren Verstand zu haben und sich ganz genau anschaut, was da passiert. Zum Beispiel, Matthias, du und ich, wir können jetzt nicht jeden Tag vor der AfD warnen. Aber was wir machen können, ist Medienkompetenz beibringen.
Ja.
Worauf müsste man achten? Also, dass jeder für sich auch vielleicht überlegt, welche Rolle könnte er einnehmen? Worin ist er gut? Und es könnte mit Kleinigkeiten anfangen, zum Beispiel Empathie.
Ja, das ist voll die Kleinigkeit. Das kriegt man ja quasi in die Wiege gelegt, ja.
Ja, du weißt, was ich meine. Also, dass man zum Beispiel irgendwie mal nett zu den anderen ist.
Du hast selber gesagt, nett sein ist so viel schwieriger, als ein Arschloch zu sein.
Deswegen frame ich das, dass es eine Kleinigkeit
das
ist.
Das ist eine Kleinigkeit, okay.
Dass jeder andere sich schlecht fühlt, wenn er noch nicht mal das geschissen kriegt.
Gut, sehr gut. Ich würde übrigens darauf wetten, dass ihr alle gerade genau wisst, worauf sich das Ganze bezieht, warum wir mit diesem Thema eingestiegen sind, was Korrektiv da gerade enthüllt hat. Falls aber nicht, falls das irgendwie an euch vorbeigegangen sein sollte, hängen wir euch einen Link von dieser Enthüllung in die Shownotes. Und wir werden sicherlich in nächster Zeit auch ein bisschen mehr darüber sprechen, nehme ich gerade an, denn wir sind eingeladen von Korrektiv zu einer Theaterveranstaltung am 17. Januar, wo nochmal weitere Details enthüllt werden, wo Schauspiel auf Enthüllungsjournalismus trifft.
Da bin ich ja sehr gespannt.
Ich bin so gespannt darauf.
Wie das funktioniert
ja.
Und auch, ob es die Recherche noch intensiviert,
in
meinem Gefühl, oder ob ich das Gefühl habe, okay, vielleicht ist es too much mit Theater. Also ich bin sehr gespannt auf diesen Abend.
Ja.
Wir werden euch berichten, wie es war. So, wie machen wir jetzt weiter, Matthias? Das ist immer die Scheiße mit solchen Sachen. Deswegen nerven die mich alle.
Ja, das ist
also
ja auch noch wirklich
Rechtsradikale nicht. Und so.
Das ist der Grund, weil sie uns Schwierigkeiten bereiten im Intro und eine gute Stimmung.
Nein,
und
im
so.
Ganzen Leben permanent ja. Schwierigkeiten. So, weil ich wollte jetzt eigentlich noch von mehreren Sachen im Intro erzählen. Ich habe hier noch richtig guter Abend. 15 Jahre Film.
Ah, ja, da waren wir bei der Premiere. Und du wolltest erzählen, war ein richtig guter Abend.
Ja, war ein fantastischer Abend. Wir haben viele Leute getroffen, Film geguckt. Also 15 Jahre.
Ja.
Mehr kann ich jetzt auch nicht erzählen.
Das ist wunderbar moderiert. Ich bin ganz stolz auf dich.
Was hast du noch so?
Ich habe eine Frage an dich und dann anschließend daran einen Test zum Mitmachen, den ich auch verlinken werde in den Shownotes. Die Frage lautet, hat dir irgendwer geschrieben und Marcel Proust gegen deine Kritik verteidigt?
Ja.
Echt?
Ich lese vor.
Gut.
Hallo Iris, wie schon bereits vermutet und angekündigt, die Ausführung zu Proust. Dann kommt lange nichts.
Und dann das ist richtig gut. Erstmal nochmal schnell gelesen, auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Ist scheiße. Man könnte versuchen, das Rumgelaber irgendwie mit Ironie zu untermauern, wie bei Fontane. Das scheint mir aber sehr weit hergeholt. Das ist wirklich inhaltslose Wortmalerei der Ästhetik willen. So wie man das heute im Dschungelcamp schaut. Nur Unterhaltung, kein Inhalt. Yes!
Okay, also keine Verteidigung, eigentlich nur Bestärkung.
Ja.
Ich frag dich das, weil Jasmin uns einen Test von der Zeit geschickt hat, den sie auch gemacht hat. Da werden Fragen gestellt und am Ende kriegst du einen Tipp, welches der 100 bedeutendsten Bücher der Literaturgeschichte du lesen sollst, weil es zu deinem Ergebnis passt. Ist natürlich nicht ernst gemeint. Und bei ihr war eben das Ergebnis auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Lesen Sie Proust. Wollen wir den Test kurz zusammen machen?
Ja.
Es sind 26 Fragen, die sind aber nicht dröge. Ich finde die klasse. Es geht nämlich direkt los mit, na, wie geht's? Pass auf, du hast 3 Antworten zur Auswahl. Und eine 4. Option immer, nämlich Frage überspringen, wenn du gar nichts davon haben willst, was ich auch toll finde. Also, na, wie geht's, Iris? Entweder, kann nicht klagen, danke. Oder, ach, Punkt, Punkt, Punkt. Oder, ich habe mich schon besser amüsiert.
Ich habe mich schon besser amüsiert. Okay. Und ich finde es richtig gut. Also Punkt Nummer 2 mit ach, Punkt, ja. Punkt, 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 weil es jetzt schon kommt, Jammerliteratur.
Ja, genau.
Gar kein Bock, ja.
So, und du hast also eine Antwort gewählt, mit der du hoffentlich komische Literatur kriegst, ja?
Mhm.
Nächste Frage, lesen Sie überhaupt? Erste Antwort, ja. Oder zweite, nein, lassen Sie mich bitte mit Büchern zufrieden.
Ja.
Okay, dann los. Literatur muss die gefrorene Axt sein für, naja, Sie wissen schon. Mich an Orte entführen, die ich vorher nicht kannte. Gar nichts darf aber alles.
Gar nichts darf aber alles.
Sehr gut. Du kriegst irgendwas Postmodernes jetzt. Würden Sie sagen, Bücher sind wie warme Wolldecken? Antwort 1. Nee, wie nasse Wolldecken auf den Schultern. Ja, Heizdecken, Wadenwickel, alles. Oder ich heize bereits mit dem Föhn.
What?
Jo?
Und vor allen Dingen diese nassen Wolldecken, das ist richtig eklig. Ich hab's richtig auf der Schulter.
Ja.
Wenn man so lesen muss, das ist ja fürchterlich.
Der Test ist großartig, oder? Die Antworten
super.
Machen dir beim Lesen doch Spaß.
Ich heize mit dem Föhn.
Alles klar. Also Iris, ich glaube, wenn wir den ganzen Test in die Aufnahme nehmen, dann ist die Folge halb voll. Wir machen den jetzt schnell zu Ende und nehmen dann erst wieder auf, wenn wir das Ergebnis erreichen, oder?
Ja.
Ihr könnt den Test ja sowieso auch für euch nochmal machen. Waren noch ein paar sehr gute Fragen dabei. Hier ist dein Ergebnis, Iris. Deine Literaturempfehlung ist das 30. Jahr von Ingeborg Bachmann.
Ey, es hätte schlechter kommen können.
Finde ich auch.
Das ist ganz gut.
Habe ich ein Geschenk für dich. Du kennst es ja noch nicht, oder?
Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe noch gar nichts von Ingeborg Bachmann gelesen. Hast du was von Ingeborg Bachmann gelesen?
Nein, aber ich bin großer Fan.
Ich auch.
Wir haben was geschickt bekommen für unsere neue Rubrik Rache ist kreativ. Und wir müssen uns noch was einfallen lassen, wie wir den Jingle machen, ne?
Wollen wir das so sagen, wie meine Mutter das sagen würde?
Fantastische Idee.
Rache ist kreativ.
Ist mir eingefallen, dass ich glaube, es ist mittlerweile 2,5 Jahre her, eine kleine Rache ausgeübt habe gegenüber meinem Ex-Freund. Es ist halt viel Scheiße in der Beziehung passiert. Also er ist fremdgegangen. Es war auch einfach eine richtig kacke Beziehung. Naja, kurz gesagt hatte ich die Inspiration von TikTok und Instagram. Ach, wie toll. Die Plattformen können doch zu was gut sein. Und zwar haben da 2 Freundinnen auch für den Ex-Freund Schlüssel gekauft online und Schlüsselanhänger, die man so beschriften kann, diese Schildchen. Und haben dann in diese Schildchen die Nummer von der Person geschrieben. Und genau das habe ich auch mit einer Freundin gemacht. Also wir haben uns dann einen Abend hingesetzt, diese Schilder beschriftet und dann haben wir diese Schlüssel an verschiedensten Orten verteilt. Mal ein bisschen auffälliger so einfach auf dem Gehweg fallen lassen, mal so in so einem Gebüsch oder unter einem Auto. Das heißt, über mehrere Wochen hat dann mein Ex-Freund Anrufe bekommen von verschiedensten Nummern, die ihm gesagt haben, dass er doch seinen Schlüssel verloren hat. Weiß nicht, ob das so ganz gesund war, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ach, und bis heute melde ich den auch immer noch bei jeglichen Newslettern an. Einfach, weil ich mir da einen Witz rausmache. Ja, ich bin nicht nachtragend, nein.
Ich habe ein bisschen was an der Idee auszusetzen. Das ist hier kein Feel-Good-Content. Also die Ideen, die jetzt hier reinkommen bei Rache ist kreativ, die werden durchaus bewertet, wie in einer Kreativagentur.
Das ist ganz neu an dieser Rubrik. Scheiß Problem und Shitmove der Woche und Post vom Arschloch, das ist ja eher so ein bisschen Selbsthilfe. Wir versuchen Lösungen, Antworten und Einordnungen zu finden. Das hier ist jetzt wie eine Art Pitch, man muss dich überzeugen, ja?
Absolut, und jetzt kommen wir jetzt mal in unseren Arbeitsmodus, wie das hier ablaufen würde. Die Idee ist gepitcht.
Ja.
Was ist erstmal gut an dieser Idee?
Ah, sehr gut, wir fangen wenigstens mit dem Positiven an. Man kann nicht sagen, dass sie unkreativ wäre, also den Namen der Rubrik erfüllt sie.
Okay, sie ist kreativ.
Und er hat selber gesagt, dass es ihm geholfen hat. Also den wichtigsten Zweck der Aktion erfüllt es auch. Also das heißt, wir machen Kritik auf relativ hohem Niveau, das dann doch.
Okay, was sind die Schwächen an dieser Idee?
Angefangen damit, dass er selber zweifelt, ob es gesund ist.
Du siehst die Rache nicht richtig. Er vermutet, er wurde oft angerufen, aber so wirklich das befriedigende Bild hat er noch nicht.
Also die Rache ist angewiesen auf eine blühende Fantasie, dass das unangenehme Gespräche sind.
Gehen wir nochmal zurück zu unserer brillanten Goldidee, die wir hier mal eingereicht bekommen haben, und zwar der Kressepimmel.
Ja.
Der Kressepimmel wurde in einen Garten gepflanzt. Warum ist diese Idee so brillant? Sobald du an diesem Garten vorbeiläufst, selbst als fremde Person, siehst du diesen riesigen großen Phallus und sagst sofort, das ist doch der Mensch mit diesem Kressepimmel im Garten. Was ist denn das eigentlich für ein Weirdo?
Und weißt du, was mir als zusätzlicher Aspekt das erste Mal so richtig auffällt? Kresse ist ja auch noch essbar. Also es hebt sich als etwas vom Gras ab, das du in den Mund nimmst.
Ja, es ist einfach brillant, durch und durch. Und wenn jetzt bei dem verlorenen Schlüssel die Leute ihn anrufen, dann sind es ja hilfsbereite Menschen.
Stimmt.
Das heißt, er könnte Menschen mit sehr guten Werten kennenlernen.
Das Thema.
Values. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern, weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Komm, wir starten das Thema direkt mit deinen Werten. Was sind deine Werte, Matthias?
Mut und Vielfalt. Iris, was ist das für eine Frage? Das können wir nicht so anfangen, auf gar keinen Fall. Ich habe mehrere Gründe. Erstens, wir müssen doch erstmal ergründen, was dieses Wort bedeutet. Das ist sehr abstrakt. Und wenn man dann mit solchen Antworten, mit solchen Schlagworten darauf antwortet, dann bleibt es abstrakt, dann bleibt es wie so eine Werbung. Wir bei Couple Off legen seit Jahrzehnten Wert auf Tradition und Loyalität.
Und Sicherheit.
Genau. Und dann frage ich dich zurück und du sagst deine Werte und dann verabschieden wir uns. Thema für die nächste Folge überlegen wir uns noch. Ich habe einen noch stärkeren Grund, warum es schlecht wäre, damit anzufangen. Warum ich überhaupt zögere, ob ich meine Werte öffentlich erzählen sollte.
Ey, das ging mir die ganze Zeit so, dass ich gedacht habe, weiß ich eigentlich gar nicht, ob das alles immer so gut ist, dass wir das alles so erzählen, weil man ja weiß, was damit gemacht werden kann.
So ist es. Ich halte Werte für das nützlichste Wissen, das man haben kann über jemand anderen.
Ja.
Über dich selber natürlich auch, wenn du dir im Klaren bist, von welchen Werten du geleitet bist. Super, das wissen viele nicht. Aber wenn du es über andere Menschen weißt, dann hast du alles, was du brauchst, um sie an der Stelle verführen zu können und manipulieren zu können. Du musst einfach nur diese Werte spiegeln.
Wir waren ja Montag auf dieser Filmpremiere.
Mhm.
Was ich so spannend da finde, das ist ja keine nette Branche. Gerade so die Filmbranche, Medienbranche, erzählen wir immer wieder,
ja.
Da sind halt auch Menschen tätig, vor denen man wirklich aufpassen muss. Und wenn du da nicht so gute Fühler hast, dann kann ganz schnell was mit dir passieren, was vielleicht langfristig für dein Leben nicht so gut ist. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, da gab es Persönlichkeiten, mit denen habe ich gesprochen. Da habe ich richtig gemerkt, die brauchen ganz viel Aufmerksamkeit, sie wollen gesehen werden. Aber sie waren sympathisch, sie waren lieb.
Ich finde das auch wichtig, sowas zum Beispiel als einen Wert anzuerkennen und zu sagen, hey, Aufmerksamkeit heißt nicht, dass du unangenehm die ganze Zeit nur im Mittelpunkt stehen musst. Das ist total in Ordnung, das als Wert zu haben. Ich brauche Aufmerksamkeit. Ja, ist doch legitim.
Und ich habe mir dann gedacht, oh je, du musst wirklich auf dich aufpassen.
Ja.
Hier in diesem Haifischbecken. Und dann gab es aber auch Persönlichkeiten, die ich an dem Abend kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, krass, die schauen ganz genau hin.
Mhm.
Und wissen ganz genau, wie sie die Menschen zu kategorisieren haben. Und man merkt das manchmal. Man merkt das, wie man auch angeschaut wird.
Ja.
Daran kann ich manchmal auch ablesen, welche Werte eine andere Person hat. Hast du das auch?
Ja, total. Und ich finde es richtig gut, dass wir das gerade so als eine Gefahr beschreiben in diesem Kontext, wo wir öffentlich gefragt haben, was sind eure Werte? Erzählt sie uns. Die müssen doch jetzt alle denken, oh scheiße, ich habe es erzählt. Nein, aber da gibt es ja ein ganz wichtiges Detail. Wenn wir eure Sprachnachrichten einspielen, dann seid ihr da ja nicht mit Klarnamen. Also euch könnte ja kein anderer Mensch dann identifizieren und sagen, ah, die Person hat diesen Wert, da weiß ich, wo ich sie packen kann.
Und ich habe auch Gegenargumente. Es ist auch sehr gut, wenn man ganz klar zeigt, für was man eigentlich steht.
Ja, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, die ich an der Stelle gerne einspielen würde, wo sehr offen und dann auch sehr emotional aufgeladen eine Hörerin erzählt, worauf sie Wert legt.
Ich lege ganz besonderen Wert darauf, mit meinem Vornamen angesprochen zu werden. Ich weiß nicht was, es fühlt sich einfach total krass fürsorglich an. Und Fürsorge ist so das Ding, was mich zu den Menschen hingezogen fühlen lässt. Ich bekomme automatisch eine sehr intime, sehr starke Verbindung zu den Menschen. Ganz gleich, ob ich den erst seit kurzem kenne, schon länger oder vielleicht gerade erst kennengelernt. Es lässt mich aufmerksamer sein der Person gegenüber, weil ich mich gesehen fühle, wie in Zuckerwatte gehüllt. Es ist so schön, es ist so selten geworden, ich erwarte das nicht mehr, aber dafür umso wertvoller in der heutigen Gesellschaft beim Namen angesprochen zu werden. Ja, wie die Mama, die einen über den Kopf streicht und sagt so, hey Jenny, alles wird gut, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Und dieses Gefühl löst der andere in mir aus, wenn er mich beim Namen nimmt oder einfach den Namen nur schreibt in einer Konversation. Es geht durch den ganzen Körper. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich weiß, dass du, Matthias, da auch großen Wert drauf legst oder zumindest, dass du das als sehr angenehm empfindest, Iris beim Namen zu nennen oder generell Person beim Namen zu nennen.
Sag mal, was denkst du dazu, Matthias?
Ach, Iris, ich kann dir sagen, was ich dazu denke. Iris? Ich hab im ersten Moment gedacht, dass der Satz endet bei Matthias, dass du es angenehm empfindest. Also dann wäre es passiv, dass man mich bei meinem Namen nennt.
Aber magst du, oder?
Das mag ich total. Und das, glaube ich, habe ich auch schon mal erzählt öffentlich. Vielleicht hat sie es daher.
Und ganz ehrlich, wer nicht?
Ja, ne? Bei mir wäre es nicht in erster Linie, dass es Fürsorge ist, der Wert, den ich dahinter empfinde, sondern eine sehr schöne Form von Respekt. Ich fühle mich dann gesehen.
Ich kann das total verstehen, was sie meint mit Fürsorge.
Ja.
Vielleicht ist es auch eine männliche und eine weibliche Sicht diesmal.
Könnte sein.
Ich habe das auch, dass ich dann das Gefühl habe, ich kann mich der Person immer anvertrauen.
Ja.
Und das ist aber dann auch das Problem. Es kann wirklich ein Einfallstor für Manipulation sein.
Deswegen finde ich es auch so klasse, dass sie das so leidenschaftlich beschreibt, was das alles mit ihr macht und dass es sogar körperliche Empfindungen auslöst. Deswegen, wenn du mich zu Beginn des Themas fragen willst, was meine Werte sind, bin ich vorsichtig. Hattest du dir eine Antwort überlegt? Könntest du das selber dann direkt sagen? Wo kann man dich so packen?
Ich glaube, man kann ein paar Podcast-Folgen hören und da hört man schon eine ganze Menge raus.
Ich glaube auch.
Ich habe mich für den Weg entschieden, dass es sehr deutlich und sehr klar ist, für was ich stehe.
Mhm.
Und ich einfach sehr wachsam sein muss mit meinem Umfeld.
Das trifft auf mich wahrscheinlich auch genauso zu. Wahrscheinlich ist es auch in Folge 135 viel zu spät, sich zu drücken vor der Antwort auf die Frage nach den Werten, weil wir eh schon sehr öffentlich klar gemacht haben. Das kann man sehr rauslesen. Also, dann nehme ich das zurück. Ich habe gleich eine Antwort auf deine Frage. Hast du sie denn für dich schon auf einen Begriff runtergebrochen? Weißt du, was ein Wert, der zentrale Wert für dich ist?
Verstehen. Ich will immer mein Gegenüber verstehen. Warum denkt es so? Warum ist das Leben so, wie es ist? Ich will ein System verstehen, was ich immer noch sehr schwer finde. Ich habe auch einen Hang für Menschen, die verstehen wollen.
Ihr versteht euch miteinander, ne?
Wir verstehen uns ganz gut.
Man kann das Wort verstehen auch auf sehr unterschiedliche Weisen verstehen. Wovon wir es abgrenzen. Ich finde es nämlich gleich wichtig, wenn ich auch meinen erzähle, den Wert abzugrenzen von seiner negativen Übertreibung oder sogar vom Gegenwert. Zum Beispiel bei Verstehen, damit meinst du nicht unbedingt Nachsicht, oder? Also wenn du jemanden, der komplett anders tickt als du, der irgendwas sogar Schlimmes macht, ganz andere Werte damit offenbart, als du sie hättest, oder sogar gar keine, scheinbar, dann meinst du mit Verstehen nicht, dass du sagst, ja, ist okay so, kann ich verstehen, kann ich entschuldigen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Du willst es begreifen, ne?
Genau, begreifen. Also stell dir vor, du lernst jetzt so eine schwer narzisstisch gestörte Person kennen.
Mhm.
Dann will ich verstehen, wie das Gehirn funktioniert und wie die Gedankengänge funktionieren.
Mhm.
Weil dann kann ich ein bisschen besser vorhersagen, wie die Person sich mit mir verstehen wird.
Mhm.
Nämlich gar nicht. Ich nehme das dann aber nicht persönlich, weil ich besser nachvollziehen kann, wie sie denkt und woher das kommt.
Ja.
Ich habe ja damals im Kiosk viel mit Menschen zu tun gehabt, die eine Alkoholsucht hatten.
Mhm.
Und wenn du da besser verstehst, warum sind sie da, wo sie heute sind?
Ja.
Und denen auf Augenhöhe begegnest, dann hast du du verstehst viel mehr vom Leben dann.
Das ist eigentlich für mich gerade auch so, wenn man auf die aktuellen Ereignisse blickt, nicht nur das, womit wir im Intro angefangen haben, sondern auch die Proteste, die Streiks, wie gestreikt wird, wie darüber diskutiert wird, das ist, finde ich, total zentral, weil es immer um Werte geht am Ende. Die werden halt nur selten ausgesprochen und als Werte behandelt. Aber alle Spannungen, alle Meinungsverschiedenheiten, hey, der Grund, warum wir Shitmoves als Thema haben und darüber geschrieben haben, die kommen deshalb zum Einsatz, weil man offensichtlich mit den unterschiedlichen Werten aneinander gerät. Und dann wäre das dein Wert, der übergeordnet ist, dass man sagt, okay, du hast verschiedene Werte, statt den anderen zu bekämpfen und besiegen zu wollen, erstmal nachvollziehen wollen, erstmal begreifen, oder?
Ja.
Woher kommt's?
Was ist dein Wert? Worauf würdest du es runterbrechen? Auf welches Wort?
Ich breche meinen wichtigsten Wert auf das Wort Bildung runter. Ist also irgendwo in der Nähe von deinem. Das hat ja auch mit Verstehen zu tun.
Mhm.
Aber ich grenze es auch direkt ab von dem, wie man es missverstehen könnte, nämlich Dünkel, Standesdünkel. So, dass man sagt, ich bin so gebildet und wenn du was nicht weißt, dann bist du für mich weniger wert. Genau das meine ich eben nicht. Es kann eine schlechte Allgemeinbildung sein, aber eine gut gebildete Persönlichkeit, ein gut gebildeter Charakter. Das ist, glaube ich, mein wichtigster Wert.
Ja, das kann ich auch verstehen, weil alles andere wirklich zermürbt.
Ja.
Wenn du mit Leuten zu tun hast, die sich nicht weiterbilden in ihrer Art und immer wieder das Gleiche von sich geben.
Das ist genau, das ist das Nächste, was daraus folgt, was mir total wichtig ist. Es muss sich was verändern. Es muss wenigstens eine Offenheit da sein dafür, dass jedes Erlebnis, jede Begegnung etwas verändert, dass du dabei was lernst, dass du hinterher anders denkst, etwas. Ich finde, es ist sehr in der Nähe von dem, was du beschreibst, oder?
Ja, weil es ist Wachstum, es ist Offenheit, du hast viele Möglichkeiten und wenn du das halt nicht hast, dann bist du immer einem Urteil ausgesetzt.
Ja.
Und grenzt dich so dermaßen ein. Deswegen, ich merke auch richtig, ich kann nicht mit Leuten, die die ganze Zeit nur urteilen.
Mhm.
Das grenzt mich so ein, dass ich immer merke, oh, ich muss Abstand von solchen Leuten nehmen, weil ich kann dann nicht meine Projekte weitermachen. Man übernimmt es. Also Überprüft euch doch da mal selber, wenn ihr den ganzen Tag mit Menschen zu tun habt, die problemorientiert sind. Mhm. Und nur in allem ein Problem sehen, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass ihr auch plötzlich anfangt, überall Probleme zu sehen. Mir ist es passiert, dass ich das dann plötzlich in der Arbeit nur noch gesehen habe.
Ja.
Und einfach nicht mehr gemerkt habe, okay, ich verliere meine komplette Offenheit. Deswegen ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ich mit Menschen zu tun habe, die verstehen, offen sind und nicht so urteilend sind.
Ja.
Ich habe jetzt noch eine ganz tolle Sprachnachricht, die das auf den Punkt bringt, was mir auch ein sehr wichtiger Wert ist.
Okay.
Worauf ich Wert lege, in einer Partnerschaft Zähneputzen. Also, ich weiß, was zu viel verlangt ist, irgendwie, aber doch Zähneputzen. Meine beiden letzten Partnerschaften, die ich hatte, da war das wohl nicht so wichtig. Und ich sage meinem Partner, dass ich Zähne putze. Bitte, ist mir alles egal. Bitte putze dir einfach die Zähne. Ja, so viel dazu.
Ja, völlig naheliegend, Iris, dass du nach allem, worüber wir davor gesprochen haben, auf Hygiene als Wert kommst, ja.
Ey, ich kenne so viele, die sich immer fragen, was kann es nur sein? Warum kriege ich niemanden? Und ich denke mir jedes Mal, du stinkst. Also das ist wirklich das. Und auch Berlin, ne? Es tut mir so weh, das zu sagen, aber die Leute könnten sich ein bisschen mehr waschen.
Ja.
So. Das wäre schon ganz gut.
Ich möchte deine Meinung zu einem Satz hören, der vielleicht ein bisschen übergreifender ist, statt jetzt einfach Werte abzuklappern, die man haben kann und wo man dann zustimmen oder sie ein bisschen runterstufen und sagen kann, ja, ist schon, lege ich schon Wert drauf, aber auf 100 andere Dinge mehr, da ist Hygiene so ein Kandidat, offensichtlich für viele, die das vielleicht nicht auf Platz 1 oder 1 bis 50 setzen würden. Aber was ist mit diesem Satz? Wenn du keine gute Antwort hast, Schwierigkeiten hast, selber zu sagen, das hier ist ein wichtiger Wert für mich, das nicht richtig gut greifen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du nicht nach deinen eigenen Werten lebst, sondern nach Werten anderer Menschen. Findest du denn zutreffend?
Ja, tatsächlich. Schau mal, als ich so in den großen Werbeagenturen gearbeitet habe, da hast du ja eigentlich Leute sitzen, die was Kreatives machen wollten. Also die ein anderes Wertesystem haben, die sagen, hey, ich will mich nicht nur vom Geld und von der Sicherheit leiten lassen,
ja,
sondern ich mache was Kreatives, Besonderes, anderes. Aber du wirst sehr schnell von der Realität eingeholt. Du musst sehr schnell Kompromisse machen, dass du vielleicht an Projekten mitarbeitest, die nicht deinem Wertesystem entsprechen. Und da ist es total schwierig, einen guten Weg zu finden, sich trotzdem selbst treu zu bleiben.
Gerade in der Werbung, ne? Im Schauspiel auch.
Im Schauspiel auch. Deswegen finde ich das immer so spannend, Persönlichkeiten zu sehen, die das hinkriegen.
Ja.
Weil das ist ein ganz schmaler Grat. Ich habe halt viele Ex-Kollegen, die mussten jedes Mal ihre Werte über den Haufen werfen.
Mhm.
Und das macht was mit denen. Und am Anfang haben sie immer gesagt, ja, das ist ja nur ein Job.
Ja, ja,
genau. Ich ziehe das jetzt einfach mal durch.
Man rechtfertigt das irgendwie vor sich. Ja.
Aber langfristig hat das total viel mit denen gemacht, weil natürlich das frustriert. Das frustriert auf Dauer so sehr, dass du eine schlechtere Beziehung hast, dass du eine schlechtere Beziehung zu dir selbst hast.
Ja.
Und dadurch auch schlechtere Entscheidungen in anderen Lebensbereichen triffst und nicht nur im Job. Und irgendwann mal kommt dann ein Burnout oder andere Dinge, wo du einfach merkst, ich komme so im Leben nicht mehr voran. Also von daher finde ich, stimmt der Satz.
Und da beschreibst du ja jetzt auch noch was, wo sich jemand eigentlich wahrscheinlich im Klaren darüber war, mehr oder weniger, was denn die persönlichen Werte sind.
Ja.
Und dann klappt es nur nicht und dann entsteht Frust. Und was ich meine, was mich auch an dem ganzen Thema total zentral interessiert, ist, was, wenn man sich diese Frage gar nicht mal richtig explizit beantworten kann. Was sind meine Werte?
Mhm.
Da hat uns einer eine Nachricht eigentlich als scheiß Problem geschickt, aber ich finde, sie gehört hier voll rein an dieser Stelle. Ich spiele sie mal ein.
Das ist ein Thema, was mir in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist, sehr wertvoll geworden ist. Ich habe das sehr viel hinterfragt. Ich habe 4 Jahre einer sehr schweren Zeit hinter mir, bin da zum großen Teil gut rausgekommen, aber steckt natürlich immer noch irgendwie in manchen Sachen drin. Und ein großer Punkt war eben auch, dass ich mich irgendwie schwer aufraffen kann, was zu tun. Also ganz klassische Antriebslosigkeit. Und das habe ich dann sehr hinterfragt. Ja, was ist mir denn eigentlich wichtig? Und gerade wenn es darum geht, ja, einfach was zu machen. Also ich habe irgendwie gedacht, ja, wenn mir was wichtig ist, dann mache ich das doch. Und wenn es mir wichtig ist, zu arbeiten und kreativ zu sein, Spiele zu entwickeln, Sachen zu schreiben, was auch immer, warum habe ich nicht den Antrieb und die Lust aufzustehen und es zu machen? Warum will ich eigentlich lieber im Bett liegen bleiben, als das zu machen? Ich will doch Sachen machen. Das habe ich halt sehr hinterfragt mit, ja, was ist mir denn wichtig? Was ist mir wertvoll? Was ist das Ding? Denn ich habe gemerkt, wenn mir Termine gegeben werden von Leuten, dann mache ich das. Dann kann ich irgendwie was liefern. Ne? Wenn wir irgendwie einen Call haben, dann kann ich mich auf den vorbereiten und dann in dem Call auch irgendwie was beitragen, was abliefern oder, keine Ahnung, ein Rätsel oder eine Seite aus einem Buch halt bis zu dem Call schreiben und darüber sprechen und so weiter. Also es ist mir super wichtig, den anderen Leuten dann zu gefallen und da was abzuliefern. Aber ich kriege das überhaupt nicht hin, mir selber Termine zu setzen. Also warum bin ich mir selber nicht so wichtig wie anderen? Das war so die große Frage.
Mir ging's mal genauso, wie er das beschreibt. Und ich bin genau mit diesem Thema, ich hätte das sehr ähnlich alles formuliert wie er, in Therapie gegangen. Vor mittlerweile, wie lange ist es her? 13 Jahre oder so? Bevor ich nach Berlin gezogen bin, in einer Phase, in der ich noch in München gelebt habe, nach meinem Schauspielstudium, von dort aus habe ich einfach Jobs angenommen. So wie er es beschreibt, wenn mir jemand Termine gibt und sagt, dann und dann, da und da ist Probe, dann und dann, da und da ist Aufführung. Dafür hatte ich Energie. Da habe ich alles rein investiert, was ich an Lust und Freude und Kreativität hatte. Aber ich hatte darüber hinaus ganz viele Ideen, was ich eigentlich selber alles auf die Beine stellen wollen würde. Und ich habe es nie angepackt. Das habe ich einfach nie gemacht. Und genau mit diesem Problem bin ich dann in eine Therapie gegangen.
Und hat sich dadurch was verändert?
Ja, ich habe diesen einen Schlüsselsatz gehört von dem Therapeuten, der mir über 3 Sitzungen oder so zugehört hat, was ich da beschreibe, wo mein Problem liegt. Der hat sehr wenig gesagt. Der hat in erster Linie Fragen zur Präzisierung gestellt und sich dann auch angehört, als ich wegen seiner Wortkargheit irgendwann mal eine eigene Theorie entwickelt habe, woran es liegen könnte. Ich habe doch jetzt diesen kleinen Hammer mitgebracht aus Krefeld, als ich dort über Weihnachten war. Um den geht's. Ich habe, als ich 9 war, selber entschieden, ich packe jetzt mal was an. Das war meine Theorie, die ich ihm erklärt habe. Ja? Ich packe jetzt mal aus eigenen Stücken was an. Ich habe gesehen, im Werkzeugkeller von meinem Vater, da ist ein Hammer kaputt. Da liegt nur noch der Kopf von dem Hammer. Und dann habe ich auch noch richtig schlechte Hammer. Ist echt nicht gut brauchbar. Das hat ein 9-Jähriger gemacht. Ich habe ein Stück Fußleiste genommen, abgesägt, in diesen Hammer rein und oben dann einen Nagel reingeschlagen, damit das jetzt hält und damit der einen neuen Griff hat. Ich zeige euch den, ich poste das auf Instagram mit dieser Folge.
Du hast mit 9 Jahren einen Nagel irgendwo reingeschlagen.
Ja, genau.
Genau. Und mit Waffen gespielt. Und
genau. Ja, okay. Einen Nagel reinschlagen mit 9 Jahren ist, glaube ich, relativ normal. Aber während ich das gemacht habe, habe ich oben ein Geräusch gehört, das klang für mich wie eine Sirene. Und dann bin ich hochgegangen und habe geguckt, woher es kam. Und es waren meine Mutter und meine Schwester, die geweint haben, weil gerade da, während ich das gemacht habe, die Nachricht kam, dass mein Vater gestorben ist. Und das war die Theorie, die ich ihm erklärt habe, dass ich gesagt habe, vielleicht habe ich als 9-Jähriger abgespeichert, wenn ich was anpacke, was mache, wenn ich einen Impuls für ein Projekt empfinde und dem nachgehe, dann passiert irgendwas Schlimmes. Kindliche Logik funktioniert ja manchmal komisch, ne? Und daraufhin war seine Antwort, das ist entweder eine sehr gute Erklärung oder eine sehr gute Ausrede. Und danach musste ich nicht mehr in diese Therapie gehen, weil mich dieser Satz bis heute halt begleitet. Dieser Satz, jetzt knüpfe ich es an das, was ich vorhin meinte, was ein Wert für mich ist, Bildung. Dieser Satz ist gebildet. Dieser Satz gibt dir in die Hand, ob du in einer Situation, in der du ein Problem hast, nach der Ausrede suchst oder nach einer Lösung suchst.
Das ist stark. Ja, das stimmt.
Und das soll überhaupt nicht jetzt an ihn mit seinem Problem so eine Ansage sein, so ein, ja, überleg dir, ob es eine Ausrede ist. Das wäre unfair. Das ist, da kommt dann dein Wert ins Spiel. Man muss schon bei jedem Einzelnen verstehen, was steckt dahinter. Ne? Das ist anders. Vielleicht hilft ihm dieser Satz überhaupt nicht so, wie er mir geholfen hat.
Man weiß ja nicht, was bei ihm passiert ist.
Genau.
Ich habe das auch, wenn wir so immer sagen, so, wir hatten so einen schlimmen Winter letztes Jahr.
Ja.
Da war das bei mir auch so, dass ich plötzlich da saß und ich hatte keine Ahnung, warum ich eigentlich morgens noch aufstehe.
Ja.
Weil manchmal das gesamte Wertesystem komplett über den Haufen geworfen wird.
Genau. Allein schon, dass es bedroht ist. Und das geht uns ja nun wirklich gerade als Gesellschaft so.
Genau, das ist das, worauf ich gerade hinaus will.
Ja.
Ich kriege so viele Nachrichten von euch. Manchmal nachts, wenn ihr besoffen seid. Und dann schickt ihr mir irgendwas, wie es euch gerade geht. und so. Und dann liege ich in meinem Bettchen und höre halt völlig fremden, betrunkenen Menschen zu, die gerade erzählen, was halt so gerade in ihrem Leben ist, was ich hochpoetisch und schön finde.
Ja.
Vielen geht es ähnlich, dass sie momentan keine Ahnung haben, worauf sie eigentlich hinarbeiten und was sie da tun. Und ich kann es so nachvollziehen, weil wir gerade in der Gesellschaft nur Alarmnachrichten bekommen. Diese Woche mit der AfD, dann gibt es immer noch den Klimawandel. Es gibt tausend verschiedene Themen und jeden Tag ist Alarm. Und dann mache ich mein Instagram auf und die Leute sagen mir, du musst jetzt was tun, du musst was tun. Und du hörst es von 600 verschiedenen Stellen gleichzeitig, wofür du stehen sollst, was du tun sollst. Du sollst sofort engagiert sein. Mhm. Und zum Beispiel mein Wert ist es ja auch, zuzuhören.
Genau.
Und erstmal, bevor ich meine Meinung äußere, erstmal wirklich zu verstehen.
Ja.
Damit haben dann aber auch Leute Probleme, dass sie dann das Schlechteste in dir sehen, weil du nicht sofort reagierst, weil du nicht etwas machst. Und da wird so ein Druck aufgebaut, weil du musst ja auch irgendwie gucken mit deinen Einzelschicksalen, mit den Dingen, die du im Leben, mit den Sachen, mit denen du kämpfst.
Ja.
Die musst du auch noch aufbauen. Du musst auch noch schauen, dass du irgendwie klarkommst.
Ja.
Ich glaube, wir sind an so einem Punkt, gesellschaftlich, der uns nur noch zusammenführen kann. Es ist so viel Spaltung am Werk, aber ich glaube, wir spüren diese Spaltung und diese Alarmbotschaften. Sie sind jetzt momentan sehr gewaltig und sehr stark da. Aber nach allem, was ich immer so jetzt über das Leben verstehe, kann es bald nur noch einen Wendepunkt geben, wo wir eher wieder zusammenfinden, weil wir haben alle Sehnsucht danach.
Ja. Ich weiß nicht, ob alle, ich weiß einfach nicht, ob das stimmt. Du hast diese Woche was
alle habe ich jetzt aus poetischen Gründen gesagt. Ja.
Nein, du hast diese Woche beschrieben, wie das eigentlich laufen würde. Wenn zum Beispiel bei unseren Live-Shows im März und April, wenn dann nicht ihr, die ihr gerade diese Podcast-Folge hört, hauptsächlich säßen, sondern wirklich einmal ein Querschnitt der Gesellschaft. Auch diejenigen, die gerade geheime Sitzungen abhalten und beschließen, wen sie abschieben wollen. Auch diejenigen, die einen Galgen bauen und auf den Trecker stellen. Und auch Leute, die auf Threads einfach irgendwelche Fragen stellen und dann am Schluss sagen, sei ehrlich. Genau.
Ja.
Dann würden auch wir nicht gut funktionieren. Also wir würden uns ja auch komisch fühlen, auf der Bühne eine Show zu machen.
Der Clou darin ist, auch als ich damals in den Schubklassen gearbeitet habe, da hast du sehr schweres Klientel gehabt.
Ja.
Da habe ich ja mal erzählt, dass ich in die Klasse gekommen bin und die ganze Klasse war nicht da, weil die jemanden verprügelt haben und vor Gericht waren. Mit den Leuten musst du plötzlich kreative Projekte machen. Du musst mit denen auf einmal über Religion sprechen. Ich habe mit denen über Sartre gesprochen.
Mhm.
Das funktioniert. Es funktioniert aber nur, wenn du sie alleine bekommst.
Mhm.
Und dann holst du dir noch eine zweite oder eine dritte Person dazu. In der Masse, in der Gruppe funktioniert das nicht.
Ja.
Und diese Dynamiken muss man durchbrechen.
Ich glaube auch, dass das nur im direkten Kontakt mit dem Menschen funktionieren kann, dass du dir überhaupt bewusst werden kannst, was sind die Werte, die ihr teilt, die kompatibel sind, so dass man darauf irgendwas aufbauen kann. Du hast mir diese Woche von einer Fragetechnik erzählt und ich fand die brillant, weil ich auch wirklich nicht gemerkt habe, wie ich, während ich dir darauf geantwortet habe, du hast immer gefragt, ja und dann, wie ich in meinen Antworten ständig irgendwelche Werte benannt habe. Weißt du noch, was ich meine?
Ja, absolut. Von dem, also es gibt einen Creator, den habe ich irgendwann mal auf TikTok kennengelernt. Wir haben auch schon miteinander geschrieben.
Ja.
Ich bin hin und weg von diesem Menschen, weil der so tolle Gedanken hat. Und dann habe ich gesagt, folg dem mal, Matthias, der ist fantastisch. Und habe dir von dieser Fragestellung erzählt, weil er gesagt hat, du kannst den Wertekompass der Menschen dadurch herausfinden. Bei einem Date.
Ja.
Er hat es an so einem Date festgemacht.
Ja.
Dass du halt immer wieder fragst, und dann? Und dann?
Das stelle ich mir bei einem Date sehr creepy vor. Was machen wir? Wir gehen essen. Und dann?
Ja.
Und dann? Und dann? Nein, ich bin noch nicht glücklich.
Nein, wenn es schon um Werte geht.
Ja, ja,
ne? Also
natürlich.
Wir machen es jetzt zusammen, Matthias. Ja. Was willst du karrieremäßig für ein Ziel erreichen?
Ich will den Club. Ich will diese Bibliothek mit Kiosk. Ich will das haben. Ich will, dass es ein Ort ist, dass das nicht ein abstraktes Gerede über einen Wert von Community und Kreativität gibt, sondern dass sich das ernsthaft in einen Ort manifestiert. Und an diesem Ort will ich eine bestimmte Rolle spielen. Eine Rolle, in der ich Freiheit habe, in der ich zum Beispiel Geschichten, meinetwegen Shitmoves, ja, das ist auch wirklich ein konkretes Ziel, das ich noch als Antwort geben könnte. Das Buch zu einem Format noch wird. Einem Film- oder Serienformat, in dem nochmal greifbarer wird, wie Shitmoves funktionieren, warum sie funktionieren, was man damit tun kann. Also Kommunikation auf ein neues Level heben, aber dabei witzig.
Und was passiert dann?
Und dann?
Du Arsch, das hat nicht gut funktioniert, weil du schon so sehr viele Antworten gibst. Aber ja.
Aber ich gebe nur deshalb auch diese Antworten, weil du mich das diese Woche schon gefragt hast. Und weil ich jetzt nicht so tun wollte, als hätte ich das dann nicht schon beantwortet.
Ja.
Und es geht ja weiter. Und dann?
Das ja, und dann? Was passiert dann? Wenn das alles, stell dir vor, wir haben eine tolle Shitmove-Serie.
Ja.
Wir haben diese Bibliothek. Was passiert dann?
Und dann wird es ein neues zentrales Thema geben. Dann gibt es ein neues Projekt, das sich nicht nur in einem Medium so niederschlägt, in einem Buch, das geschrieben wird oder so, sondern ein Thema, das wieder leitend wird. Vielleicht ist es ein neuer Wert, wenn wir schon in dieser Folge darüber sprechen. Dann, glaube ich, kommt ein neuer Wert, der bei mir alles bestimmen wird.
Und dann?
Und dann baue ich auf dem wieder was Neues auf. Und dann, ich habe was. Und dann gibt's vielleicht ein Lebenswerk. Ich möchte schon eine Veränderung hinterlassen.
In der Gesellschaft?
Ja, auf der Welt, ja. Ich glaube schon, das ist, weiß ich nicht, ob das vielleicht größenwahnsinnig klingt oder so. Ich weiß nicht, aber es ist die ehrliche Antwort, wenn du und dann weiterspielst mit mir.
Aber gut, es ist eigentlich genau so, dass man immer wieder sich die Frage stellt und dann und dann und dann. Und irgendwann mal kommt man zu diesem Kernthema, worum geht's eigentlich einem?
Mhm.
Ich habe das mit anderen Leuten gespielt, da war es halt sau witzig, weil es ging sofort um Geld.
Mhm.
Und dann haben wir gefragt, und dann und dann und dann. Und du hast halt gemerkt, die haben einfach nur Geld vermehrt und noch mehr und noch mehr. Und dann am Ende haben sie selber begriffen, okay, was mache ich denn eigentlich dann damit?
Ja.
Und ich finde, das ist die perfekte Frage, die man im Bankenviertel in Frankfurt mal spielen könnte.
Oh ja.
Weil da sind ganz viele von denen, die sich noch nie diese Frage gestellt haben.
Oder eine Leona Helmsley. Da würde mich interessieren, ob sie sich diese Frage gestellt hat. Ich kannte die bisher nicht. Der Name hat mir nicht viel gesagt. Dir?
Mm-mm.
Der war wohl mal in den 90ern ein großer Begriff. Und dann haben alle, auch Letterman und so, die ganzen Late-Night-Shows, haben sie als die Queen of Mean immer wieder thematisiert. Sie war eine dieser Ultrareichen, eine Erbin von einer Hotelkette. Ihr Mann war Multimilliardär und hatte diese Helmsley Hotels. Ich glaube, die gibt's nicht mehr, weil sie auch bankrott gemacht hat. Sie wurde auch verurteilt wegen Steuerhinterziehung und so. Aber dieser Spitzname Queen of Mean, den sie hatte, kam von Anekdoten wie dieser, dass sie bei einem Interview mit einem Journalisten, vor seinen Augen auch, sich bei ihrem Diener, also so richtig leibeigener Diener, eine Tasse Tee bestellt hat, der hat die gebracht und sie hat einen Tropfen Wasser darauf entdeckt, auf der Untertasse. Und dann hat sie die Tasse zerschmettert und diesem Diener befohlen, dass er alle Scherben aufsammeln und das alles sauber machen muss und dann auf Knien betteln muss, dass er seinen Job wieder zurückbekommt. Ich habe diese Anekdote jetzt gehört in einer Folge Akimbo von Seth Godin, weil er über Würde gesprochen hat. Und ich dachte mir, das ist doch auch der Wert in unserer Gesellschaft, auf den wir schon im Grundgesetz alles aufbauen. Und da erzählt er diese Anekdote am Anfang. Ich finde das super wichtig, wenn man sich fragt, was ist denn überhaupt ein Wert für mich, dass man auch von der negativen Seite dran geht, dass man sich überlegt, klar können wir über so ein Verhalten wie von ihr mit psychologischen Begriffen, ne, mit der Pathologie dann drauf reagieren und sagen, okay, das ist narzisstisch, das ist sadistisch und so weiter. Ja, ja, das stimmt ja. Aber offensichtlich hat sie ein Wertempfinden, das ausgelöst wird, wenn sie anderen ihre Würde wegnimmt. Es gibt so viele Werte, die sich dadurch spüren lassen, dass man sich selber aufwertet, indem man andere abwertet.
Ja.
Und das ist schon, das lohnt sich, dahin zu schauen und das abzutrennen. Also wirklich zu sagen, das sind positive Werte, das sind negative Werte, die gibt's und viele sind offensichtlich von denen geleitet.
Und die Frage ist ja, wo das herkommt. Ich kannte auch mal eine, die, jetzt muss ich gucken, wie ich das im Podcast sage, weit oben, wo gearbeitet hat und hatte Männer unter sich.
Mhm.
Zu denen war sie nicht gut. Also ich habe mal gesehen, wie sie einen getreten hat.
Oh krass. Ich hatte die ganze Zeit Angela Merkel vor Augen, das ist jetzt gerade weg, das Bild.
Nein, ich sage nicht, welcher Bereich, ja. So, ne, weil man, vielleicht würde man sie kennen.
Ja.
Sie hat aber mir gegenüber ein ganz tolles Verhalten gehabt. Sie hat mich gepusht. Sie hat gesagt, dass ich meine Karriere irgendwie so und so aufbauen muss. Okay. Also sie hat mir nie geholfen, aber sie hat mal, ich habe 2-3 Mal mit ihr gesprochen und sie hat tolle Werte an den Tag gelegt.
Wollte ich dich fragen, was hätte sie denn, wenn dein Verständnis verstehen wollen, als wer da wahrscheinlich auch im Werk war und du verstehen wolltest, wie sie tickt, Was hätte sie geantwortet auf diese konkrete Frage? Was sind deine Werte?
Ich habe sie gefragt, warum sie so hart ist.
Ja.
Und sie hat gesagt, weil sie ein hartes Business erlebt. Und sie wäre schon längst weg vom Fenster, wenn sie nicht so hart sein würde jeden Tag. Und dass das auch für sie eine harte Arbeit ist. Aber so kommt sie durch und so erreicht sie ihre Ziele. Weil das war völlig irre. Die war völlig weich und ein warmherziger Mensch. Also die war auch sehr großzügig, also aber halt Frauen gegenüber.
Ja.
Ich habe sie nicht richtig verstanden, aber ich habe für mich verstanden, es könnte nicht mein Weg sein. Weil sie musste jedes Mal ihr Wertesystem, was glaube ich ganz tief in ihr drin schlummerte, immer wieder über den Haufen werfen.
Musste sie, weil, wenn du das so formulierst, ich weiß nicht, ob sie es selber wirklich identisch formuliert hat, aber gerade in der Formulierung steckte, dass das keine Werte sind, die für sich stehen, sondern Mittel. Mittel zum Zweck, nämlich ja, Ziele genau. zu erreichen.
Genau.
Und dann sind es keine echten Werte.
Das stimmt.
Eine Hörerin hatte mich nämlich auch direkt zu dem Begriff gefragt, nachdem wir gesagt haben, dass wir über Werte sprechen wollen, meinte sie, warum ist das eigentlich in der Nähe von was Materiellem? Geld wert, Gold wert, wertvoll und so, ne? Und ich glaube, das ist echt kein Zufall, dass da einfach ein Teekesselchen in der Sprache entstanden ist, sondern es geht um etwas, worauf wir Wert legen, dass sich lohnt, da rein zu investieren.
Ich glaube, du musst was hergeben für deine
genau,
Werte.
Genau, ja. Nicht immer. Also diese Folge von Seth Godin, wo es um Würde geht, da beschreibt er einen kostenlosen Wert. Das Einzige, was du hergeben musst, was du investieren musst, ist Zeit anderen Menschen. Aber das kann sehr wenig Zeit sein. Er nimmt Beispiele wie, wenn du gemeinsam um ein Lagerfeuer sitzt und du sagst zu jemandem, komm dazu, setz dich auch dazu, dann hast du nicht weniger Wärme. Das Lagerfeuer gibt genau gleich viel Wärme wie vorher. Oder wenn du in der Straße nach dem Weg gefragt wirst und du gibst die Richtung, die Anweisungen, dann hast du sie danach immer noch. Du hast sie nicht hergegeben, sie sind nicht weg. Und das ist so ein Mindestmaß an Würde, an einem Wert, der eigentlich universell auf der ganzen Welt für alle miteinander gelten sollte, worauf man sich einigen müsste. Ist ja aber auch nicht so, ne? Manche machen Unterschiede, manche machen diese ganz klare Regel, nee, mit bestimmten Menschen spreche ich nicht oder mit einem bestimmten Geschlecht. Es ist unhöflich, wenn eine Frau mich was fragt, zum Beispiel. Gibt's ja.
Ja, klar. Das habe ich auch schon erlebt. Du ja auch, dass du ja gefragt worden bist, warum du mit deiner Frau redest.
Oh ja. Auch ja, noch das nicht mit irgendeiner, mit dir.
Ja, ja, dass man das doch nicht macht.
Ja.
Warum? Auch wenn ich manchmal mir so diese LinkedIn-Beiträge mit den Raketen-Emojis anschaue, ne?
Mhm.
Da sehe ich auch, dass jegliche Werte weg sind. Es geht nur um, wie du am meisten Profit machst.
Aber sie reden vor allem über Werte.
Genau, das meine ich. Und du siehst es einfach, wenn diese Werte nicht gelebt werden.
Oh Gott, das wirft mich total zurück in diese Zeit, wir hatten einen Kunden, wo mein Job darin bestand, einmal die Woche in einem Call mit denen darüber zu sprechen. Sie haben es Value Proposition genannt.
Was aber eigentlich, um das mal in Schutz zu nehmen, was Cooles ist, wenn Marken wirklich Werte haben und wirklich nach diesen Werten handeln,
ja,
gibt es auch. Und dann ist es umso schlimmer, wenn sie sich überhaupt nicht daran halten und dann einfach nur reden wollen und irgendwas aufbauen wollen, weil man damit am ehesten was verkauft.
Und genau das verkaufen wollen war mein Problem, denn das war der Wert, der eigentlich hinter allem steckte. Und den haben sie einfach nur immer anders verkleidet. Also was sie Value Proposition genannt haben, war eigentlich ein Reden über die Vorteile des Produkts im Vergleich zu anderen.
Ja, genau.
Und das sind ja keine Werte. Das sind Verkaufsgründe. Und wir haben doch kürzlich erst darüber gesprochen, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt, menschliches Verhalten zu beeinflussen. Entweder Manipulation oder Inspiration. Und das wäre ein Wert von uns, dass wir sagen, wenn du es wirklich machen willst, wenn du eine schöne, gute, kluge Werbung machen willst, dann soll sie inspirieren. Dann soll man selber eine intrinsische Motivation empfinden, was zu kaufen oder sich zu identifizieren mit einer Marke. Und das, was die da gemacht haben mit ihrer Value Proposition, war eben das genaue Gegenteil. Es war das ständige Erklären und dadurch manipulieren wollen. Schau mal hier, das kann dieses Produkt.
Ja, und oft werden einfach auch die Werte dafür missbraucht. Und ich glaube, da werden wir jetzt noch viel mehr in den nächsten Jahren dazu sehen,
ja,
wie viel eigentlich nur Marketing ist. Auch von, ich muss leider so sagen, von manchem Aktivismus,
ja,
der getrieben wird. Wo ja, du einfach merkst, okay, wenn du dich dann so ein bisschen mit der Branche auskennst, weißt du, da steckt halt auch sehr, sehr viel Marketing dahinter.
Stimmt.
Das wird ein spannendes Thema für die nächsten Jahre. Auch inwieweit Werte für Propaganda benutzt werden.
Oh ja, das ist noch ein richtig spannendes, weites Feld. Das werden eigene Folgen, wenn wir darüber reden. Ich habe jetzt noch einen Tipp. als Sprachnachricht bekommen, wenn man auf der Suche danach ist, was die eigenen Werte sind und nicht sind.
Und zwar habe ich mir ein Wertespiel gekauft. Vielleicht kennt das der eine oder andere sogar aus der Insta-Werbung. Und das ist tatsächlich ein ganz tolles Spiel, weil ich glaube, wir sind immer der Meinung, dass wir alle Werte gleich interpretieren. Aber nach diesem Spiel ist mir aufgefallen, nope. Da gibt es echt richtig viel zu bequatschen, zu besprechen. Wenn jemand den Wert Respekt hat, deutet das einfach nicht jeder gleich. Und das ist super spannend, sich dem Thema mal wirklich zu widmen und sich mit den Leuten da ganz ausgiebig drüber zu unterhalten.
Das finde ich eigentlich den wichtigsten Aspekt daran, dass man sich, wenn man es gemeinsam spielt, darauf einigt, was so ein Wert bedeutet. Weil es heißt, das wertvollste Spiel der Welt, und eigentlich kann man es auch alleine spielen. Du sollst immer zwei Karten, auf denen stehen Werte mit einer kurzen Beschreibung, was der Wert eigentlich ist, nebeneinander legen und einen wichtiger als den anderen finden und so sortieren. Dadurch hast du dann nur noch die Hälfte der Karten übrig. Damit machst du es wieder, welchen finde ich wichtiger und so. So lange, bis 8 Werte zum Beispiel übrig bleiben.
Ich finde sowas immer richtig gut. Das erinnert mich an solche Sommernächte,
ja,
wo du auf dem Gartenstuhl mit anderen Leuten sitzt und dann ist irgendjemand betrunken und sagt, was ist eigentlich Respekt?
Ich werf mal die These in den Raum.
Genau. Und dann hast du eigentlich immer an solchen Abenden die besten Gespräche.
Okay, was bedeutet für dich Respekt?
Oh, Matthias.
Ah, so viel zu, das gibt die besten Gespräche. Du wärst die am Lagerfeuer, die sagen würde, oh Gott, bitte nicht. Nee.
Ich bring mal einen neuen Gedanken rein, ja? Ich baue mein Social Media nicht auf Aufmerksamkeit auf, sondern auf Respekt.
Respekt, Iris. Das heißt, es ist für dich ein Mittel für Reichweite.
Absolut.
Alles in Ordnung, solange Respekt für dich nicht das bedeutet, was es für die Therapeutin in der folgenden Sprachnachricht bedeutet.
Iris hat mal in einer Folge gesagt, dass sie dachte, dass alle Menschen so wären wie sie und dass sie die Erkenntnis hatte, dass es nicht so ist. Und ich habe dieses Phänomen auch gehabt. Und ich glaube, dahinter steckt für mich der Wunsch, dass alle Menschen dieselben Werte teilen, weil die Welt dann eine harmonischere und liebevollere wäre. Und vor allem humorvollere auch in meinem Fall und in eurem wahrscheinlich auch. Und ganz extrem merke ich halt gerade den Unterschied zwischen Werten in meiner Therapie. Weil letzte Stunde sagte meine Therapeutin, sie fände, dass die Entwicklung der Gesellschaft im Aspekt der Erziehung schrecklich sei, weil man Kindern bei Fehlverhalten nicht mal mehr eine mitgeben darf. Das hat mich so erschrocken. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass sie so Sachen raushaut. Und mir fällt halt die Kinnlade runter, weil ich denke, Menschen mit einem Ansatz von gesundem Menschenverstand und einem Funken Empathie würden sowas nicht raushauen. Einfach. Und vor allem nicht im therapeutischen Kontext. Naja, auf jeden Fall gehe ich heute dahin, sage ihr, dass ich die Therapie bei ihr abbreche. Aufgrund dieser Tatsache, dass wir eben nicht dieselben Werte teilen. Und ich werde, auf deinen Rat hin, Matthias, dieses Gespräch masochistisch genießen. Over and out.
Pass nur auf, dass dir die Therapeutin keine mitgibt. Was für eine Aussage von einer Therapeutin. Wenn du bei ihr in Therapie wärst, würdest du sie dann verstehen wollen?
Ja, und für mich wäre halt auch die Frage, wie alt sie schon ist.
Aha.
Weil ich glaube, die ältere Generation, viel ältere Generation, für die war das halt mehr oder weniger normal. Ich meine, hey, ich habe davon im Podcast erzählt, dass ich im Kindergarten groß geworden bin, wo die Kinder geschlagen worden sind.
Ja.
Und das war normal damals, mehr oder weniger.
Ja.
Dann eher gucken, wie ist die Person so drauf? Kann man sie verändern? Ist sie bereit zu verändern? Und das ist sie wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Sonst würde sie solche Sätze nicht mehr sagen. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel David Letterman anschaut, der war nicht ein cooler Typ in den 90ern. Der hat viele Dinge gemacht, die echt nicht in Ordnung waren.
Ja.
Aber heute mag ich ihn wirklich sehr gerne, weil er hat sich verändert und er sagt schlaue Sachen.
Und das ist wieder das, was ich meinte mit der Bildung. Weil er nicht stehen bleibt bei einem Image.
Ja, genau.
Ich würde eigentlich gerne bei genau diesem Punkt, wie begreifen wir eigentlich einen Wert, verstehen wir dasselbe darunter, noch über das Werte- und Entwicklungsquadrat sprechen.
Okay.
Von Schulz von Thun. Aber ich
Zettel und Stift voraus.
Nein, Leute. Ich leite es extra so ein mit ich würde eigentlich, weil ich das sehr kompliziert finde. Zumal, wenn nur auf einer Audioebene. Das ist nämlich wirklich ein Quadrat. Gut, nehmt, wie Iris sagt, Zettel und Stift raus, malt ein Quadrat auf. Und jetzt stellt euch in die vier Ecken vor, alles dreht sich um einen Wert. Nehmen wir beispielsweise Respekt.
Komm, wir nehmen Loyalität.
Loyalität, sehr gut. Das eignet sich perfekt dafür, weil stell dir vor, du bist eine, die sagt, mein größter Wert ist Loyalität. Dann setzt du das in eine Ecke von deinem Quadrat. Das ist die Ecke, die ist für den positiven Wert. Jetzt hast du jemanden dir gegenüber, der mit dir nicht einverstanden ist, der deinen Wert nicht teilen will. Wahrscheinlich, weil er deinen Wert, der erstmal für sich genommen nur positiv ist, negativ übertreibt und sagt, das, was du unter loyal verstehst, ist zum Beispiel korrupt. Du bist so loyal, du hältst so sehr zu deinen Leuten, dass du sie deckst, wenn sie Scheiße bauen.
Genau. Mhm.
Und dann entsteht eine Gefahr aus deiner Loyalität. Also Korruption kannst du in die Ecke der negativen Übertreibung setzen in deinem Quadrat. Jetzt gilt das Ganze auch nochmal in den beiden anderen Ecken. Es gibt einen positiven Gegenwert von der anderen Person, die sagt, nein, mein Wert gegen deine Loyalität ist Gerechtigkeit. Ja? Ich halte nicht in erster Linie zu Menschen, sondern zu einem System der Gerechtigkeit, einem Gesetz, das über den Menschen steht. Das ist mein Verständnis von Loyalität. Und dagegen könntest du jetzt sagen, okay, deinen positiven Gegenwert, Gerechtigkeit, den übertreibe ich dir jetzt ins Negative. Du bist ein Verräter. Und so sehen die meisten Konflikte aus, dass man sich gegenseitig nicht für die eigentlich positiven Werte sieht, sondern dass man es so ins Negative übertreibt und das dem anderen vorwirft.
Wo befindest du dich eher? Ich bin loyal und korrupt.
Ich würde dich verpfeifen.
Okay, alles klar.
Nein, würde ich nicht. Ich habe mir tatsächlich ausgerechnet über Loyalität im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken schon gemacht. Das ist für mich schon ein sehr großer Wert.
Ja, ne?
Ich finde Loyalität wichtig. Wichtiger als Gerechtigkeit, muss ich ehrlich sagen, weil ich Gerechtigkeit echt schwierig finde. Das ist total dehnbar und Loyalität nicht so. Die kann ich ganz klar empfinden, ob sie mir gegenüber existiert, ob sie mir gegenüber jemand an den Tag legt und ob ich sie gerade jemandem gegenüber empfinde. Das ist viel deutlicher.
Das ist bei mir auch so. Wenn ich gerecht bin, dann denke ich jedes Mal, ich wär's. Und dann merke ich, also ich habe das auch durch den Podcast gemerkt. Es gibt so viele Themen, wo ich absolut nicht sensibel genug dafür bin. Also weil ich kann mich überhaupt gar nicht reindenken, weil ich nicht die Erfahrungswerte dafür habe.
Ja.
Und dann rede ich von Gerechtigkeit und habe aber komplette Aspekte außen vor gelassen, die total wichtig für dieses Thema sind. Deswegen habe ich mache es mir einfach, ich bleib loyal.
Stimmt auch. Ich glaube auch, da ist auch was dran,
ja.
Weil es einfacher ist.
Weil ich es auch liebe im Privaten. Wenn ich enge Freundschaften habe, dann bin ich sehr loyal.
Ja.
Ist auch was Schönes.
Finde ich auch, ja. Bevor ich jetzt zu einer Sage komme, will ich noch von dir wissen, haben wir über dieses Thema es geschafft? Wie würdest du es bewerten, so zu reden, dass ein Fazit da bleibt, dass was Neues, eine neue Erkenntnis da bleibt?
Ich habe keine Erkenntnis. Ich habe nur den Gedanken, dass die Werte die Geschichten sind, die wir sehen wollen und die wir uns anhören. Also dadurch, dass wir alle unterschiedliche Werte haben, sie unterschiedlich interpretieren, es ist spannend auf dieser Welt.
Im wahrsten Sinne. Spannend ist ja auch erstmal wertneutral. Also es kann ja auch Spannungen erzeugen, die sich dann entladen. Ja, da stehen wir gerade eindeutig überall.
Absolut. Was hast du für eine Sage dabei?
Eine, die von Spannungen durch unterschiedliche Werte erzählt.
Echt?
Ja. Wir wissen alle, wie Troja sein Ende gefunden hat, das trojanische Pferd. Heute erzähle ich, wie Troja entstanden ist. Das ist auch wieder eine völlig wilde Geschichte.
Ich bin gespannt.
Es gab einen Mann, der hieß Tros, und nach dem wurde Troja später benannt. Aber gegründet hat er sie nicht selber, sondern er hatte einen Sohn, Ilos. Und Tros hat seinen Sohn irgendwie vernachlässigt, er hat ihn die ganze Zeit rumstreunen lassen und der ist halt durch Wälder gelaufen, hat zu Zeus sehr viel gebetet, hat ihn gefragt, was soll denn aus mir werden? Der war halt lost, der hatte keine Ahnung, was seine Werte sind, weil sie ihm nicht von klein auf vorgelebt wurden. Von Tros. Er hat dann einen Kumpel gefunden, so einen Freund, mit dem er die ganze Zeit rumgelatscht ist. Und die beiden sind zusammen in so eine Stadt gekommen. Da wird's jetzt sehr skurril, weil in dieser Stadt fand gerade ein Wettbewerb statt, ein Speerweitwurf. Und wer dort den Speer am weitesten werfen konnte, der hat einen Preis bekommen. Iris, wenn du den Rest deines Lebens raten müsstest, was der Preis war, du würdest nie darauf kommen.
Eine Tüte Flips.
Sehr schön. Es ist ungefähr so seltsam war der Preis, nur wesentlich wertvoller. 50 Frauen, 50 Männer und eine Kuh. Ah. Eine verzauberte Kuh. Die Idee war, dass sich mit diesem Ausgangsmaterial eine neue Stadt gründen lassen würde. Und zwar sollte man alle der Gewinner und alle 100 Menschen, alle 50 Frauen und 50 Männer, sollten dieser Kuh hinterherlaufen. Und dort, wo sie sich niederlässt, soll eine Stadt gegründet werden.
Guck mal, was die für eine geile Zeit damals hatten.
Ja, ne?
Ey, ich hätte so Lust, eine Stadt zu gründen.
Klingt nach unendlichem Potenzial. Hier, wir stellen 100 von uns und eine Kuh zur Verfügung, gründen wir irgendwo was Neues.
Das ist mein Lebenstraum.
Ja.
Eine eigene Stadt mit eigenen Leuten.
Und dann, Iris?
Ja, dann geht dir keiner mehr auf den Sack.
Und dann?
Jetzt mach weiter.
Okay. Und dann hat Ilos eben entschieden, ich mach bei diesem Speerweitwurf mit, ich gewinne das. Und hat zu seinem Kumpel gesagt, komm, wir tricksen. Du versteckst dich in einem Gebüsch, da wo ich den Speer hinwerfen werde. Und sobald er da landet, vergräbst du ihn in der Erde, sodass keiner ihn findet und ich behaupten kann, ich habe den Speer so weit geworfen, dass er immer noch fliegt, dass er bis ans Ende der Welt gerade unterwegs ist. Die Bewohner in dieser Stadt, die sind so naiv, dass sie genau auf diesen Plan reinfallen. Ilos wirft den Speer, sein Kumpel verbuddelt ihn, die Leute sagen, huch, wo ist der Speer? Und Ilos sagt, er fliegt immer noch. Und damit hat er gewonnen, kriegt 50 Männer, 50 Frauen und eine Kuh. Gemeinsam laufen sie der Kuh hinterher. Er hofft, Zeus macht, dass sie sich an einem guten Ort niederlässt, nicht in so einer Scheißgegend, Müllhalde oder so. Und tatsächlich setzt sich die Kuh in der Nähe des Meeres und an einem schönen großen Fluss nieder. Und dort wird diese Stadt gegründet. Und das ist dann erstmal eben noch nicht Troja, sondern Ilion. Er benennt es nach sich. Ilos, der Gründer der Stadt Ilion. Und deswegen heißt sie bei Homer, der ja die Geschichte des Trojanischen Kriegs erzählt, das heißt nicht irgendwie Troja oder so, der erste Teil, sondern Ilias.
Der war ein Narzisst, ne?
Wer, Homer jetzt?
Nee, der Ilon.
Ilon ist richtig gut, ja, das passt. Ilos.
Genau.
Ja, vielleicht. Aber einer, der Zweifel daran hatte, ob das okay ist, was er macht. Weil
haben
er,
sie alle.
Ja, aber er macht es so weit, dass er seine Entscheidung nochmal hinterfragt.
Und dann machen sie irgendwie Kunst daraus. Ja. Weil sie so sehr leiden, dass sie Arschlöcher
tatsächlich,
waren.
Tatsächlich, du hast so recht. Es wird Kunst daraus.
Echt?
Ja, weil er nach einem Zeichen fragt. Er betet wieder zu Zeus und sagt, hör mal, jetzt habe ich das hier einfach nach mir benannt und ich habe ja gepfuscht. Ich bin nicht sicher. Gib mir ein Zeichen. Habe ich das alles okay gemacht? Ist das Hybris? Benenne ich das jetzt nach mir? Ist das gut? Ist das nicht gut? Zeus schickt ein Zeichen und zwar Kunst. Er schickt das Palladion. Das ist eine große Statue, eine Frau mit Schild und Schwert und so. Und vielleicht erkennt man sie an dieser Beschreibung. Athene ist das. Die hat ja auch den Namen Pallas Athene. Und das Palladion war eine große Holzstatue von Athene. Die schmeißt Zeus vom Olymp einfach runter. Die landet vor Elon Musk im Sand. Und das deutet er als Zeichen, okay, also solange diese Statue jetzt hier in dieser Stadt steht, sind wir geschützt. Nichts passiert und wir werden für immer wachsen und Reichtum ansammeln. Das ist dann dieses glorreiche Troja, das er dann eben doch noch aus Zweifeln nach seinem Vater Tros benennt und nicht nach sich. Deshalb dann Troja. Und Odysseus kommt übrigens auch auf die Idee im Trojanischen Krieg, in der Belagerung, wir müssen erstmal dieses Palladion da rausholen. Das passiert, bevor das trojanische Pferd reingeschickt wird, wird die Schutzstatue von ihm in so einer Nacht- und Nebelaktion daraus geklaut.
Sympathisch.
Auf diesen Werten beruhte und fiel die Stadt Troja.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.
Diesmal wissen wir noch nicht, was das Thema der nächsten Folge sein wird. Dazu folgt eine Story.
Genau, auf dem Couple Off Podcast-Kanal.
Wo ihr uns gerne folgen könnt.
Und uns weiterempfehlen könnt.
Und
wir haben noch Tickets, Tour.
So, genau.
Unsere Tour
kommt
läuft
auch in die Shownotes. Und für alle, die die Shownotes nicht unbedingt finden, buchstabiere ich es auch einmal. couple-off.ticket.io.
Tschüss.
Macht's gut.